Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Willkommen zum Geldtipp-Podcast Nummer 56, sagen Ralf, der Fuchs, und
Stefanie, das Pferdchen.
Im 55. Podcast haben wir unsere Einschätzung für die Märkte 2026 gegeben. Heute wollen wir uns mit den verschiedenen Anlageklassen im Einzelnen beschäftigen, also mit Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetallen, Liebhabereien und was es sonst noch so gibt. Beginnen wir mit dem Depot und dessen Zusammensetzung. Stefanie, wie ist dein aktuelles Depot strukturiert und planst du Umschichtungen?
Passend zu meinem Motto als Pferdchen: In der Ruhe liegt die Kraft. Also, ich bin ja langfristig investiert. Das heißt, ich habe ein solides Aktienfundament, was von Anleihen und ein bisschen Rohstoffen flankiert wird. Und dazu halt Liquidität als taktischen Spielraum. Das ist sozusagen die Aufstellung, die immer steht. Die Mischung ist halt so gebaut, dass ich auch mal einen Sturm ganz gut ab kann, ohne gleich komplett ins Schleudern zu geraten. Durch die gute Aktienperformance im Jahr 2025 überlege ich aber jetzt gerade, wie ich die konservative Seite, also insbesondere die Anleihenseite, wieder etwas stärken kann. Und dazu habe ich ja auch vor kurzem, wie ich hier auch erzählt habe, Xetra Gold gekauft. Ralf, wie sieht's bei dir aus?
Erstmal Glückwunsch zu deiner Entscheidung.
Ja, du hast ja lange genug auf mich eingeredet, genau. Wobei ich hatte schon vorher, muss ich der Fairness halber sagen, Xetra Gold im Depot. Ich habe halt sozusagen aufgestockt.
Also ich greife gerne auf unser Depot aus dem Geldanlagebuch Anlagechancen 2026 zurück. Und das darf ich ja sagen, da bin ich ja Mitherausgeber, dass wir wie in jedem Jahr im Oktober in der Redaktion erstellt haben. Liegt also schon ein paar Monate zurück. Aber dort haben wir 15% Aktien USA, 15% Aktien Europa, 5% Aktien Japan, 10% Aktien Emerging Markets. Insgesamt also 45% Aktienanteil. Anleihen haben wir fast keine, nur 2% Staatsanleihen Europa. Außerdem 12% Rohstoffe ex Edelmetalle, 3% Immobilienfonds, 8% Kryptowährung. Das nennen wir unser Aktivdepot. Und dann kommt noch ein Versicherungsdepot, also für die Krisenfälle. Das macht 30% des Anlagevermögens aus. Da drin haben wir 20% Gold, 4% Silber, 1% Kunst und 5% Liquidität, also gemessen am Gesamtanteil. Ich würde jetzt hier persönlich was umstellen und 5% Unternehmensanleihen zu Lasten von Gold hereinnehmen, weil Gold einfach schon fantastisch gelaufen ist.
Das tröstet mich ja, dass ihr auch bei Anleihen noch ein bisschen was aufstockt.
Ja, Stefanie, welche Regionen präferierst du denn 2026 und auch gleich wieso?
Also bei den etablierten Märkten bin ich gegenüber den USA vorsichtig. Alle, die den Podcast 55 gehört haben, wissen ja, dass ich gegenüber geopolitischen Risiken, insbesondere durch den iranischen Präsidenten Trump, vorsichtig bin. Deshalb bevorzuge ich im Moment Europa und Japan. Und bei den Emerging Markets bin ich aus gleichen Gründen vorsichtig gegenüber Mittel- und Lateinamerika. Das ist sozusagen der Hinterhof der USA und da ist mir der Einfluss der USA einfach zu groß. Eine wachsende Bedeutung sehe ich in Indien und in Afrika. Leider zeigt sich bei Afrika das noch nicht so richtig in den Börsenkursen. Da braucht man sicherlich Geduld über 2026 hinaus. Ralf, kommen wir mal zum DAX. Welche Branchen siehst du da vorne und warum?
Ja, ich lasse gerne mal deine Regionpräferenzen stehen, auch wenn ich jetzt bezüglich der USA ein bisschen anders unterwegs bin. Aber Branchen im DAX, Industrie, würde ich sagen, Autozulieferer, Chemie könnten in diesem Jahr wiederkommen. Weniger, weil sie Glanzleistung zeigen, eher weil die Talsohle sehr tief war. Energietechnologie, das bleibt gesetzt. Bei Finanzen bin ich vorsichtig positiv. einfach wegen der höheren Zinsen. Das bringt solide Margen für diese Branche. Insgesamt natürlich auch hier, wenn es irgend geht, alles, was technikorientiert ist. Stefanie, welche Rolle spielt denn die Währungsentwicklung bei deiner regionalen Aktienallokation?
Also eine größere, als viele vielleicht denken. Der Dollar ist und bleibt die Weltfinanzwährung oder die Weltleitwährung und vor allen Dingen die Währung, in der Rechnungen ausgestellt werden. Daran ändert auch der US-Präsident nichts, der gerade vieles tut, um den Dollar zu schwächen, weil er glaubt, dass er damit der amerikanischen Wirtschaft hilft. Für den Anleger und die Anlegerin gilt, wer global investiert ist, muss auch die Währungen beobachten. Wer glaubt, dass der Dollar gegenüber dem Euro fällt, sollte seine Dollaranlagen absichern. Absichern ist ja auch immer so ein Streitthema zwischen uns. Ralf, sicherst du ab oder lässt du einfach laufen?
Deine Frage zu beantworten, grundsätzlich sichere ich nicht ab, das ist mir zu teuer. Und gerade die Devisenmärkte schwanken ja zum Teil erheblich. Also, um es mal kurz zu sagen, entweder setze ich aufs richtige Pferd oder eben nicht. Aber lass mich noch ein Wort zum Dollar verlieren. Der steht ja jetzt im Moment bei 1,20. Das heißt, für einen Euro kriegst du 1,2 Dollar. Wir hatten den Dollar auch schon bei 1,60 und der Dollar, also um die im Jahr 2008 rum. Und der Dollar ist einfach langfristig in einem Abwärtstrend. Ja, der könnte auch auf, weiß ich nicht, 3 Dollar für 1 Euro zulaufen. Das wäre jetzt aus meiner Sicht auch nichts, was man auf Trump zuschreiben müsste. Das ist einfach ein langfristiger Trend, den der Dollar eingeschlagen hat, weil die Amerikaner sich bis über die Ohren verschulden und das tun sie auch schon seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, oder mindestens seit den 90ern. Insofern muss man hier auch immer auf die lange Frist gucken und das, was da im Moment so durch die Zeitungsspalten geht, da fühle ich mich nicht immer wohl, weil es aus meiner Sicht einen falschen Eindruck erweckt bezüglich des Dollar. Zurück zu unseren Themen. Welche Märkte meidest du denn 2026 bewusst? Du hast ja Amerika schon angesprochen. Und warum? Wenn du das nochmal ein bisschen ausführst, Stefanie.
Ja, also wie gesagt, ich habe Skepsis gegenüber diesem Präsidenten und seiner erratischen Politik. Wir erinnern uns an Venezuela. Wer weiß, was da noch alles passiert. Es wird natürlich nicht sozusagen, es wird wahrscheinlich nicht dauerhaft die Märkte beeinflussen, aber es wird immer wieder zu Volatilitäten kommen und zu Verunsicherung. Und das gilt genauso eben für den Hinterhof der USA, also Latein- und Mittelamerika. Deshalb bin ich da vorsichtig. Ihr mit eurem 15% Anteil amerikanischer Aktien seid ihr jetzt auch nicht auf der Seite dessen, was zum Beispiel im MSCI World an amerikanischen Aktien hinterlegt ist. Also von daher seid ihr da ja auch ein bisschen zurückgenommen. Aber kommen wir zu anderen Märkten. Auch China sehe ich im Moment skeptisch. Da sind die Chancen und die Risiken sehr nah beieinander. Das muss man sehr genau beobachten. Und von daher ist es halt auch für einen Privatanleger immer schwierig. Und auch andere Märkte mit extremer politischer Unsicherheit wie die Türkei meide ich, weil das halt immer wieder zu starken Ausschlägen führen kann. Kommen wir von den Aktien mal zu den Anleihen. Du hast schon gesagt, dass ihr Unternehmensanleihen stärker begutachtet oder auch ins Depot reinnimmt. Was ziehst du denn im Moment vor? Staats- oder Unternehmensanleihen?
Ja, habe ich ja schon was in der Depotstruktur dazu gesagt. Also Staatsanleihen mag ich überhaupt nicht und die meide ich, wo ich kann. Unternehmensanleihen sind im Moment durchaus interessant. Da muss man, wie es so schön heißt, selektiv vorgehen. Ich muss darauf achten, dass ich Emittenten wähle mit robustem Cashflow, überschaubaren Risiken. Die kann ich ins Depot nehmen. Das ist jetzt nichts für unseren heutigen Podcast, da auf Einzelwerte einzugehen. Aber man kann damit durchaus einen Teil seines Depots bestücken und damit auch gute Gewinne machen, denke ich. Bevorzugst du 2026 bei Anleihen kurze oder lange Laufzeiten? Das ist ja auch noch ein wesentliches Thema immer, wenn man Anleihen im Depot hat. Und weshalb deine Auswahl, Stefanie?
Ja, ich bin da eher auf der kurzfristigen Seite und der Grund ist, weil das flexibler ist oder weil ich damit flexibler bin. Und lange würde ich nur dann wählen, wenn die Zinsen wirklich außergewöhnlich hoch sind. Da sehe ich aber im Moment relativ wenig. Bedingung ist halt auch, dass die Inflation nicht davon galoppiert. Generell ist es schwer abzuschätzen im Moment auf der Zinsseite, wie es über 5 Jahre hinaus weitergeht. Deshalb ist eigentlich 3 Jahre so die äußerste Grenze, in die ich gerade investiere. Ein wichtiger Faktor bei Anleihen ist ja auch immer das Ausfallrisiko. Wie bewertest du das, Ralf, bei Unternehmensanleihen?
Na, dummerweise ist das nicht gering, ne? Vielleicht sogar höher als viele erwarten. Wir haben immer noch die Nachwehen der vergangenen Zinswende zu verkraften. Das ist alles noch nicht ganz durch die Bücher gelaufen. Und da bleiben Mittelständler und hochverschuldete Konzerne eben Risikokandidaten. Und wir haben ja auch immer noch eine anhaltende Pleitewelle. Gerade jetzt hier in Deutschland, das alles muss einen vorsichtig machen. Also da heißt es schon, immer genau hingucken. Welche Rohstoffe, kommen wir zu einem nächsten Thema. Welche Rohstoffe kaufst du ins Depot, Stefanie?
Ja, über Gold haben wir ja schon gesprochen, also Gold als Versicherung. Silber, was ja auch ziemlich gut performt in den letzten Monaten für den industriellen Bedarf. Und Kupfer für die Elektrifizierung. Also das ist ja eins der großen Themen und da werden wir Kupferdraht für brauchen. Öl bin ich eher ein bisschen zurückhaltend. Das kann man taktisch kaufen, wenn sich eben Gelegenheiten ergeben. Ich halte mich da allerdings raus, weil du weißt, dass ich Nachhaltigkeitsfan bin und Ölverbrennung ist ja eins der schlimmsten Umweltversehen oder eins der größten Umweltsünden. Von daher bin ich da vorsichtig. Ralf, kommen wir mal zu anderen Anlagethemen. Was siehst du denn da in diesem Jahr vorne und warum?
Alles, was mit Effizienz zu tun hat, also Effizienztechnologien, die haben Konjunktur. Dazu können wir zählen Energie, Automatisierung, Robotik, künstliche Intelligenz. Das sind schon echte tolle Themen, finde ich auch. Verteidigung, ja, das bleibt wahrscheinlich ein Dauerthema. Wir haben uns da ja strategisch neu positioniert in Europa. Ich sage dazu leider, selbst wenn der Ukraine-Krieg sein Ende finden sollte, was ich sehr hoffe, wird es weiter im Rüstungsbereich in Anführungszeichen aufwärts gehen. Ja, Digitalisierung im Mittelstand gehört ja ebenfalls dazu, weil sich da Wachstum und Kostensenkung verbinden. Insofern auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Infrastruktur ist ein weiteres. Welche Rolle spielt das denn aus deiner Sicht als Investmentthema, Stefanie?
Ich glaube, das wird im kommenden Jahr, aber auch darüber hinaus eine große Rolle spielen oder eine sehr große Rolle. All das, was so Stromnetze angeht, was Wasserversorgung angeht, was Transport angeht, muss einfach gewährleistet sein, damit eine Wirtschaft sich gut entwickelt. Das ist dann reguliert, das ist stabil und das ist inflationsgeschützt. Also gut für den Dividendenteil des Depots und allein für das nächste Jahr wird ungefähr die Hälfte des Wachstums in Deutschland berechnet laut Ökonomen, dass das aus diesem Teil kommt, also aus den Infrastrukturpaketen, die die Bundesregierung verabschiedet hat. Das dürfte sich auch in den Aktienkursen niederschlagen. Ralf, Nachhaltigkeit haben wir auch schon ganz gut gestreift bei Öl, du lachst schon. Ich weiß, du bist da skeptisch. Hat das als Anlagethema für dich noch eine Zukunft?
Die Antwort ist zweigeteilt. Also ich denke, für institutionelle Anleger schon, für Privatanleger absehbar nicht. Warum ist das so? Also die Institutionellen oder auch Instis genannt, die interessieren sich für klare Vorgaben, denen, ich sag mal, ist der Werteaspekt schnurzpiep egal. Was sie als nachhaltige Anlage kaufen dürfen, das kommt eben ins Depot, weil sie davon ausgehen, dass der Regulator gibt das vor, also müssen es alle kaufen, also steigen die Kurse. Private haben aber einen Wertekanon und sie wurden von Politik und den Ratingagenturen mit deren hin und her aus meiner Sicht heftig enttäuscht. Und das Thema wirkt inzwischen auf sie beliebig opportunistisch interpretierbar. Siehe Thema Atom, siehe Thema Rüstung. Und wir machen ja auch immer eine Nachhaltigkeitsumfrage bei Vermögensmanagern. Und daraus weiß ich, wie schwer es geworden ist, das Thema noch den Kunden zu verkaufen. Viele Vermögensverwalter machen das schon gar nicht mehr oder nur noch im Grunde so formalistisch, ja, so als muss ich halt abfragen, aber eigentlich uninteressant. Auch der Ausstieg der USA, der Rückzug von Bill Gates beim großen Klimathema haben Nachhaltigkeit als Anlagethema aus meiner Sicht insgesamt, Klammer auf, massiv, Klammer zu, geschadet. Und es gibt ernstzunehmende Stimmen auch unter den Privatbankern, die sagen, das Thema ist tot. Gut, darüber kann man immer streiten, aber das ist meine Einschätzung. Back to basics, Stefanie. Was ist mit Tages- und Festgeld? Wie hoch sollte da der Anteil sein und welche Zinsen gibt es bei welchem Risiko?
Erlaub mir noch eine Anmerkung zu dem Thema Nachhaltigkeit.
Ich habe drauf gewartet.
Das muss natürlich kommen. Also an dem Thema sieht man sehr deutlich, wie das politisch getrieben ist. Das hat sich ja geändert dadurch, dass sich die Politik geändert hat. Insbesondere, weil die USA sich dem Thema nicht mehr so stark widmen. Aber es ist ja nicht weg. Also es ist ja nicht so, dass der Klimawandel sich dadurch aufgelöst hat. Von daher finde ich immer noch für Leute, die verantwortlich investieren, ist und bleibt das ein Thema. So, das war sozusagen...
Darf ich da noch was zu
sagen? Natürlich,
klar. Also ein Punkt. Ich beschäftige mich auch viel mit wissenschaftlichen Fragen, was das angeht. Und ich bin selber ja kein Physiker oder Klimaforscher, aber es gibt schon viele ernstzunehmende Stimmen, die aus der Physik auch beispielsweise darauf hinweisen, auch in Nature, einer Zeitschrift, die ja bei uns im Konzern erscheint, wird darauf hingewiesen, dass das Klimathema bisher, nicht ganz unpolitisch auch in den öffentlichen Raum getragen worden ist und nicht rein wissenschaftlich behandelt wird, um es mal sehr, sehr vorsichtig zu formulieren. So, jetzt du wieder.
Gut, okay, bevor wir jetzt irgendwie in Klimagegner und Klimafreunde abweichen, kommen wir mal zu dem, wo wir uns auskennen.
Ich bin ein Klimafreund, ja.
Du bist ein Klimafreund, gut, ja. Kommen wir aber mal zum Thema Liquidität. Also mein Hinweis wäre, dass der Liquiditätsblock ungefähr 10-25% umfassen sollte, vor allen Dingen auch, um einen plötzlichen und nicht unwahrscheinlichen Kurseinbruch zu berücksichtigen und in diesen Fällen auch handlungsfähig zu sein, um eben dann Dinge zuzukaufen, auf die man schon lange gewartet hat, die einem aber im
Gold.
Ja, aber auch gewisse Aktien, die einem einfach zu teuer waren. Tagesgeld bringt derzeit mit etwas Risiko, zum Beispiel bei Adressen aus Lettland, 2,6%. Wem das zu heiß ist, also ins Ausland zu gehen, der kann auch in Deutschland bleiben. Der muss sich allerdings mit etwas weniger begnügen. 2,26% ist das Äußerste, was ich da im Moment sehe und gefunden habe. Festgeld mit einer Laufzeit von einem Jahr bringt auch nichts mehr. Das passt wieder zu dem Thema kurze Laufzeiten. Und deshalb würde ich dann auch wirklich bei Tagesgeld bleiben und nicht in Festgeld wechseln. Ralf, wie sieht deine Analyse aus? Welche Laufzeiten empfiehlst du und warum?
Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass man ja bis 100.000 Euro in europäischen Staaten bei einer Bank abgesichert scheint. Ja, diese Risiken werden ja sozusagen einem abgenommen. Alles Geld, was man darüber hinaus bei einer Bank dann liegen hat, ist dann schon gefährdet. Aber auch wenn ich jetzt ins Ausland gehe, selbst nach Lettland, sollte ich dieses Geld auch zurückkriegen, auch wenn ich vielleicht eine Weile drauf warten muss, wenn da meine Bank pleite geht. Also.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, das unterliegt auch der Anlagensicherung. Bis 100.000 Euro, der Tipp wäre dann eben, es auf mehrere Banken zu verteilen.
Genau.
Also, was weiß ich, 300.000 nicht bei einer Bank, sondern bei drei Banken anzulegen.
Ja, also Laufzeiten. Bei Festgeld ganz klar im kürzeren Laufzeitenbereich bleiben. 3 Monate vielleicht. Mit langen Bindungen verschenkt man ja nicht nur Flexibilität. Und ich habe mal geguckt, auf 5 Jahre ein Angebot gefunden in Euro über 2,9%. Das halte ich derzeit für nicht attraktiv, gerade jetzt auch gemessen an dem, was man im Aktienbereich verdienen kann. Und dass sich der Markt nochmal nach unten bewegt, das sehe ich jetzt auch nicht. Ja, im Zinsbereich. Die Notenbanken haben aus meiner Sicht, auch wenn Trump weiter noch niedrigere Zinsen möchte, die haben ihr Zinssenkungspulver erstmal verschossen. Stefanie, wie siehst du denn den Immobilienmarkt 2026, auch ein Riesenmarkt, und warum?
Ja, also nach meiner Einschätzung wird sich der Markt stabilisieren, aber keinen neuen Boom auslösen. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Baukosten hoch sind und dass die Flächen knapp sind. Bestandsimmobilien mit guter Lage werden immer attraktiver, also nicht Neubau, sondern Bestandsimmobilien. Das wäre sozusagen das, was ich im Groben sehe. Ralf, Gibt es denn bevorzugte Immobilienklassen, also Wohnimmobilien, Büro oder Logistikimmobilien? Was wäre da dein Lieblingsinvestment?
Ach je, Lieblingsinvestment. Ich bin nicht so ein riesen Immobilienfan, weil das einfach wahnsinnig viel Kapital bindet. Und gemessen an dem Wirtschaftsumfeld finde ich das kritisch, wenn man Kapital jetzt in dieser Größenordnung auf lange Frist binden muss. Aber generell würde ich sagen, Wohnen bleibt König. Logistik sehe ich relativ stark wegen des immer noch wachsenden Onlinehandels und auch dem Wunsch nach Versorgungssicherheit. Büros, das ist eh nur was für Kenner. Und selektiv und nur in Spitzenlagen. Thema Homeoffice ist nach wie vor virulent. Und kommen wir damit auch gleich zum nächsten Thema, was hier reinspielt. Stefanie, wie wichtig ist denn 2026 die Lage im Vergleich zum energetischen Zustand?
Also ich würde sagen, dass die Lage immer noch mindestens die halbe Miete ist. Also der alte Spruch Lage, Lage, Lage kann man vielleicht in Lage, Lage, Energie umwandeln. Also sicherlich wird ein bisschen der energetische Zustand eine Rolle spielen. Er wird bei bestimmten Altimmobilien auch zum Nadelöhr, weshalb mega teuer ist, die alte Heizung rauszuwerfen und alles zu sanieren. Das heißt, der Wert einer Immobilie verliert, wenn die Energieeffizienz schlecht ist. Das ist so ein bisschen wie ein Auto ohne TÜV, wenn da eben eine mega alte Heizung verbaut ist oder überhaupt nichts gedämmt ist. Das sollte man auf jeden Fall mit anschauen. Ralf, kommen wir von der Immobilie oder den Immobilien zu den Kryptothemen oder Kryptowährung, auch eins deiner Favorite-Themen. Was ist damit? Investierst du da im Moment und wenn ja, warum?
Bitcoin bleibt für mich als Beimischung absolut sinnvoll. Aber ja, klar, das sehen wir ja ständig. Kryptos sind extrem volatil, schwankungsanfällig im Kurs, politisch ohnehin umstritten und auch nicht leicht zu bewerten. Allein deswegen kommen sie nur für einen Teil des Depots in Frage und bei eben nur für den Teil, bei dem ein im Zweifel sogar Totalverlust nicht schmerzt. Aber ich bleibe ein großer Fan dieser Anlage und behalte das auch im Depot. Jetzt zu dem nächsten, die Liebhabereien, Stefanie. Briefmarken, Diamanten, andere Exoten, meinetwegen auch Kunst, wenn ich das so noch dazu rechne. Was ist damit?
Bei Briefmarken frage ich mich, ob das überhaupt noch irgendjemand sammelt, aber es ist eine andere Frage. Diese Dinge kann man machen, aber dann eben aus Begeisterung. Wenn jemand gerne Briefmarken aus fremden Ländern sammelt, sehr schön, kann man das tun, aber er sollte nicht davon ausgehen, dass er damit reich wird, weil das immer ein sehr kleiner Markt ist und immer wenn der Markt klein ist, sind die Wertsteigerungen halt entsprechend begrenzt. Und vor allen Dingen ist das Ganze auch wirklich sehr schwer zu bewerten und auch intransparent. Kommen wir mal zu etwas mehr fassbaren Liebhabereien, Ralf, Oldtimer, Uhren oder Wein. Welche Rolle sollte das im Portfolio spielen?
Ja, du hast schon richtig gesagt. Also es ist immer blöd, wenn Liebhabereien ihre Liebhaber verlieren. Ne? Also siehe Briefmarken. Andererseits hat jetzt die Babyboomer-Generation, die künftige Rentnergeneration mehr Zeit und dann kann sich den Briefmarken wieder widmen.
Hast du auch noch eine Sammlung, könnte ich da jetzt fragen?
Nee, ich hatte sowas mal tatsächlich. Sieht ja manchmal ganz schick aus. Ich habe auch mal die Blaue Mauritius gesehen. Das hat schon irgendwie was, wie überhaupt alles, was auch so eine haptische Anlage ist. Ne? Also die reale Welt hat ja schon noch eine Bedeutung. Aber generell bin ich bei dir. Das ist alles eine nette Beimischung für Kenner. Eben eine Liebhaberei und die Prognose der Wertentwicklung traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Ein Oldtimer zahlt jedenfalls schon mal keine Dividende. So viel. Es sei denn so die Freizeitdividende, ja, wenn ich damit durch die Gegend gurke. Wie bewertest du denn die Liquidität und Preistransparenz solcher Anlagen, Stefanie?
Bevor ich das beantworte, lass mich noch mal kurz was zu den alten Autos sagen. Also am ehesten sehe ich noch einen Markt bei den Old- und den Youngtimern, weil Leute, die sich da auskennen, die können damit wirklich gute Geschäfte machen. Also ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der das wirklich gut kann, der das gut einschätzen kann und der auch Modelle kauft, die sozusagen langfristig wirklichen Werterhalt zumindest haben und zum Teil auch eine deutliche Wertsteigerung zeigen. Zurück zu deiner Frage. Die Preistransparenz ist natürlich sehr gering. Also der Verkauf ist oft schwierig. Die Preise schwanken enorm. Man muss sich sehr genau auskennen. Man kann nicht an die Börse gehen und seinen Oldtimer oder seine alte Uhr verkaufen, sondern man muss wirklich den Käufer suchen. Das heißt, Stichwort Babyboomer, vielleicht wäre das ein Hobby für die Rente. Auf jeden Fall sollte die Altersvorsorge gesichert sein und nicht dazu dienen. Also deshalb eher Vorsicht. Zum Schluss machen wir ja immer einen Anlagetipp. Ralf, wie sieht denn dein aktueller Anlagetipp aus, den du heute mitgebracht hast?
Ja, bin ich so ein bisschen eingeholt worden von der Entwicklung. Mein Tipp hieß eigentlich, solange Gold unter 5.000 Dollar je Unze steht, kaufe ich zu. Das habe ich auch am vergangenen Sonntag gemacht und damit habe ich, wie soll ich sagen, Gold richtig gelegen. Aber heute Morgen, als jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, war der Preis schon wieder knapp drüber. Insofern beobachte ich jetzt den Bitcoin. Der Kurs ist tatsächlich weiter im freien Fall. Der steht derzeit bei 76.000. Kann aber noch, wenn man ein bisschen charttechnisch versiert ist, sieht man das, bis 55.000 fallen. Und das kann auch schnell gehen. Ich nehme also jetzt erstmal einen Betrag X, teile den in meinetwegen drei Teile und investiere die erste kleinere Portion bei 65.000, die nächste etwas größere bei 60 und die größte knapp über 55. Also das wäre jetzt so eine Herangehensweise, um Bitcoin aus meiner Sicht dann wieder günstig zuzukaufen. Ja, und du, Stefanie, was machst du oder was empfiehlst du?
Interessanterweise sind wir auf einem ähnlichen Pfad unterwegs. Das Goldthema interessiert mich jetzt auch. Allerdings kaufe ich oder empfehle ich nicht den direkten Kauf von Gold, sondern ich würde mir Goldminenaktien mal genauer anschauen. Im Zuge der Volatilität bei Gold sind auch die Goldminenaktien zurückgekommen. Sie sind doch nicht wieder deutlich gestiegen. Also sie sind noch auf einem niedrigeren Niveau. Und das ist eine gute Einstiegschance. Ich denke da an so Aktien wie Newmont aus den USA oder Goldfields aus Südafrika. Also die eine solide Basis haben und wo sicherlich eine Erholungstendenz da ist, sobald der Goldpreis sich stabilisiert hat.
Erstmal bin ich bei dir, ja, und kann jetzt auch schon abmoderieren, denn wir sind am Ende unseres heutigen Geldtipp-Podcasts angelangt. Beim nächsten Mal geht es dann um die richtige Benchmark für das Depot, für mein Depot. Wer sich die Zeit verkürzen möchte, kann gerne frühere Folgen hören. Gerade besonders gerne gehört wird die Folge 45 zum Thema Rebalancing oder die Episode 53 zu, ja, wie sollte es anders sein, Gold. Oder besuchen Sie unsere Webpages fuchsbriefe.de und springerprofessional.de mit vielen, vielen Infos auch für Anleger. Bis zum nächsten Mal verabschieden sich und wünschen ein glückliches Händchen Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.